Woran denkst du, wenn du das Wort Hoffnung hörst? Ist es für dich eher ein Wunschdenken? Ich hoffe, wird irgendwann mal irgendwie besser? Oder ist es eine gewisse Zuversicht, du hast zu sagen, ich weiß, mein Leben ist in der Hand des Herrn und dort ist es gut aufgehoben und er kennt meine Umstände. Er weiß, wie es mir geht. Er weiß, was die äußeren Umstände sind, aber er weiß auch, was in meinem Herzen passiert. Und der Erfolg einer Hoffnung hängt nicht von der Größe deines Vertrauens, sondern von ihrer Erfüllung ab. Okay? Es ist nicht, okay, wenn ich mehr Hoffnung habe, statt 20% Hoffnung, 70% Hoffnung, dann erfüllt es sich. Es kommt nicht darauf an, wie positiv bin ich gestimmt, sondern worauf setze ich meine Hoffnung. Lass mich euch ein Beispiel geben. Einige erinnern sich, vor 15 Jahren, das ist mittlerweile schon her, am 5.8.2010 ist in Norden Chile eine Mine eingestürzt und 33 Bergleute waren in 700 Meter Tiefe verschüttet. Und keiner wusste, was mit ihnen los ist. Sie haben Bohrungen angestellt und versucht irgendwie zu finden, gibt es da noch Überlebende? Wir kriegen kein Lebenszeichen an die Erdoberfläche. Nach 17 Tagen, als die meisten eben die Hoffnung schon mehr oder weniger aufgegeben haben, drang ein Bohrer in einen Schutzraum vor, wo sie sich hingeflohen hatten. Und an diesem Bohrer konnten sie dann eine kleine Notiz anbringen, zu sagen, wir sind hier, wir sind eingeschlossen, wir brauchen das, aber wir sind am Leben. Es hat noch 52 weitere Tage gedauert, bis am 13. Oktober, 69 Tage nach dem Einsturz, alle 33 Bergleute in so einer provisorischen Schachtzug nach oben geholt werden konnten und geborgen werden konnten. Hatten sie Hoffnung? Hatten die Angehörigen Hoffnung? War ihre Rettung abhängig von der Hoffnung? Es gab Hoffnung. Ob sie das immer realisiert haben oder nicht. Und die Hoffnung, zu sagen, da kommt eine Rettung außerhalb von uns selbst. Wir können nicht mit unseren Händen 700 Meter nach oben uns durchgraben. Das ist so unmöglich. Und für mich war das immer so ein wunderbares Bild. Zu sagen, wir sind hier und wir können uns nicht selber retten. Wir sind verloren, ohne dass Gott zu uns herabkommt. Und das ist genau, was ein Jesus Christus getan hat. Jesus Christus hat den Himmel verlassen, ist auf unsere Erde gekommen, um uns zu retten und um uns zu sich zu holen. Es gibt also Hoffnung, selbst wenn du denkst, ich bin in meiner Situation eingeschlossen. Ich sehe nur Finsternis, ich sehe nur die Leute um mich herum, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich habe nicht diese Hoffnung. Die Israeliten in diesem Text waren in einer sehr ähnlichen Situation. Sie waren in Gefangenschaft in Babylon. Babylon lag damals, wo das heutige Irak ist. Sie waren dorthin weggeführt worden und sie fragten sich, wie soll es weitergehen? Wir sind von dieser Nation überrannt worden, zerstört worden und in Gefangenschaft geführt. Und jetzt sind wir hier. Was sollen wir hier? Der Tempel ist hin. Was ist unsere Hoffnung? Und in diese Zeit sandte Gott den Propheten Hesekiel. Und wenn du das einmal durchliest, gleich im ersten Kapitel, siehst du, dass er die Herrlichkeit des Herrn sieht, eine Gottesoffenbarung bekommt. Und Gott möchte ihnen zeigen, zu sagen, weißt du was? Ihr denkt, unsere Hoffnung ist verloren, weil wir sind nicht mehr in Jerusalem. Aber ich bin hier bei euch. Und es gibt Hoffnung, weil ich da bin. Deine Hoffnung hängt nicht von deinen äußeren Umständen ab. Unsere Hoffnung ist, dass Gott da ist. Und er ist da, egal wo du bist. Ob du im Pflegeheim bist, ob du im Krankenhaus bist, ob du in einer zerstrittenen Familie bist, ob du Nachricht von deiner Bank bekommst, dass sie Schulden eintreiben wollen, was auch immer unsere Situation ist. Oder 700 Meter unter der Erde. Gott ist da und in ihm ist unsere Hoffnung. Und er wollte durch Hesekiel sagen, nein, auch wenn es für dich so ausschaut, es ist nicht alles vorbei, weil ich da bin. Und in Hesekiel 36, ab Vers 16, gibt er seinen Plan, sein Vorgehen, seine Absicht weiter. Und ich möchte dort zuerst einmal die Verse 16 bis 19 lesen. Hesekiel Kapitel 36. Dann heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten. Wie die Unreinheit der Absonderung war ihr Weg vor mir. Da goss ich meinen Grimm über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen und weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht hatten. Und ich versprengte sie unter die Nation und sie wurden in die Länder zerstreut. Nach ihrem Weg und nach ihren Taten richtete ich sie. Was wir hier sehen ist, Gott begründet sein Vorgehen. Gott ist uns keine Erklärung schuldig und er erklärt nicht jeden Umstand. Hiob zum Beispiel wusste nicht, warum ist mir widerfahren, was mir widerfahren ist. Und wir wissen es manchmal nicht. Warum passiert mir das jetzt gerade? Aber Gott hat uns sein Wort gegeben, weil er möchte, dass wir verstehen, was er vorhat. Er hätte sich nicht offenbaren müssen. Niemand hätte Gott dazu verpflichten können, zu sagen, gib mal Rechenschaft ab. Gott ist niemandem Rechenschaft schuldig. Aber er von sich aus gibt uns seine Absicht kund oder tut uns seine Absicht kund. Und wir sollen wissen, Gott hat einen Plan und es läuft auch nach seinem Plan. Trotz all unserer Vergehen, trotz der Regierung, trotz unserer eigenen manchmal Entscheidung, wo wir selber nicht nach Gott gefragt haben, wo wir unser eigenes Ding gemacht haben. Gott hat die Kontrolle. Er hat sie über Nationen, über Regierungen und er hat sie über dein Leben. Aber er hat hier begründet und er beginnt damit und sagt, Gott bestraft die Unreinheit. Er sagte, ihr habt das Land unrein gemacht und deswegen habe ich euch aus dem Land entfernt und deswegen seid ihr jetzt in Gefangenschaft. Eure Wege und eure Taten sind von mir abgewichen und das hat zu dieser Gefangenschaft geführt. Und es wird konkretisiert, er sagte, es war konkret, ihr habt Götzen angebetet und ihr habt unschuldiges Blut vergossen. Also die Gefangenschaft war nicht willkürlich, sondern Gottes angemessene Gericht. Und unsere Umstände, deine Umstände, meine Umstände, sind nicht willkürlich, sondern Gott beabsichtigt damit etwas. Nun, es gibt nicht immer diese 1-für-1-Relation zu sagen, naja, ich habe dieses gemacht, deswegen ist jetzt das Ergebnis. Nicht alle Juden haben im gleichen Ausmaß sich schuldig gemacht. Wir haben letzte Woche, wenn du dabei warst, von Daniel gehört, in dem Propheten Daniel. Und er und seine Freunde, sie waren treu Gott gegenüber, aber auch sie waren in Gefangenschaft. Aber Gott wollte auch dieses gebrauchen, er hatte darin einen Plan. Und die Israeliten zu der Zeit und wir heute sollen verstehen, die Strafe lag nicht daran, dass Gott nicht helfen konnte, sondern dass er die Sünde nicht akzeptieren wollte. Es war nicht, wo ist denn Gott, dass wir jetzt in Gefangenschaft geführt werden? Aber er sagte, ich habe euch meine Gebote gegeben. Und ihr habt nicht danach gehandelt. Ihr habt sie ignoriert. Ihr Gedanke war häufig, und das haben wir auch vorher schon bei Habakuk gesehen, dass wir uns mit anderen vergleichen. Und die Israeliten konnten sagen, wieso? Wir sind doch nicht schlimmer als die Babylonier. Und das ist, wie wir heutzutage auch häufig denken. Ich bin doch nicht so schlimm wie... Aber Gott geht anders mit seinen Kindern um, als mit anderen. Hilft, glaube ich, also wir haben eine Reihe an Eltern hier. Ich tippe mal, wenn du dein Kind ansprichst und sagst, das war nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Und dein Kind gibt die Erklärung und Entschuldigung zu sagen, aber mein Klassenkamerad, mein Freund, die machen das auch. Und dann sagen alle der Eltern, oh natürlich, dann ist das okay. Meine Kinder wissen, dass es nicht funktioniert. Und die Antwort ist immer, ich bin nicht deren Vater. Das ist deren Verantwortung. Und Gott sagt, wenn andere das tun, die mich nicht kennen, ich bin nicht ihr Vater. Aber wenn du Jesus Christus angenommen hast, du bist sein Kind. Und er möchte nicht, dass wir in die gleichen Richtung gehen. Und deswegen begründet er das und sagt, ich habe euch diese Konsequenz gegeben. Nicht, weil ich nicht helfen kann, sondern weil ich es nicht durchgehen lassen kann, wenn du auf Abwege gehst. Und das hatte Folgen. Ich lese weiter ab Vers 20. So kamen sie, die Israeliten, zu den Nationen. Aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen als heilig erweise. Gott verteidigt seinen heiligen Namen. Hier steht fünfmal, dass sein Name heilig ist und dass er entweiht wurde. Und er sagte, als ihr jetzt dorthin kamt, zu den Nationen, da haben sie ein falsches Bild von Gott bekommen. Sie dachten, euer Gott kann euch nicht helfen. Euer Gott macht keinen Unterschied. Und er sagte, deswegen, nicht weil ihr das verdient habt, nicht weil ihr so gut gewesen seid, sondern um meines heiligen Namens willen werde ich eingreifen, werde ich wirken. Und Gott beschreibt hier so seine Handlung und sagt, ich werde eingreifen, weil ich nicht will, dass mein Name entheiligt wird. Und er möchte nicht zulassen, dass andere über uns sagen, wieso, die sind doch Christen und die machen dieses oder jenes. Gott sagt, ihr habt meinen heiligen Namen entweiht. Wie? Haben sie Gott geflucht? Nein. Steht, indem ihr zu den Nationen gebracht wurdet. Und die Nationen hatten dadurch das Bild, euer Gott macht keinen Unterschied. Deine Nachbarn, deine Familienmitglieder, können sie sehen, können sie an dir erfahren, dass dein Gott, der wahre Gott, dass der einen Unterschied im Leben macht. Damit ist nicht gemeint, Gott bewahrt uns vor allen Schwierigkeiten, sondern es wird dann offensichtlich, dass unser Gott einen Unterschied macht, wenn wir auf die gleichen Umstände anders reagieren können. Weil er dann nicht nur die Umstände ändert, sondern uns ändert. Und das ist, was Gott möchte. Sagen, wir dürfen voller Hoffnung, voller Freude sein, auch wenn es schwierig ist, auch wenn ich die Arbeit verliere, auch wenn es Streit gibt. Zu sagen, meine Zuversicht ist ja nicht darin, dass ich vor allem bewahrt werde, sondern dass ich einen, wie wir im Gebet gemacht haben, dass wir einen Frieden haben, der den Verstand übersteigt. Der sagt, es ist schwierig, aber ich weiß, Gott hat die Kontrolle. Vielleicht bin ich in Babylon. Nee, sind wir nicht, wir sind in Nürnberg. Aber vielleicht fühlst du dich, als wenn du in deinen Umständen gefangen bist. Und er sagte, das mag sein und die Umstände mögen so sein, aber du, dein Geist muss nicht darin gefangen sein. Du musst nicht in Hoffnungslosigkeit verfallen. Du musst nicht aufgeben, weil Gott da ist und weil er derselbe ist und sich nicht ändert. Und auch uns gibt Gott nicht, was wir verdient haben, sondern was Christus sich verdient hat. Wir lesen in Epheser 2, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er sagt zu den Israeliten, es ist nicht euer Verdienst, es ist nicht um euretwillen und es ist nicht, wenn ihr gut genug werdet, dann werde ich euch retten, sondern ich werde um meinetwillen, sagt Gott, wird er eingreifen. Und das ist Gnade. Und diese Gnade gilt auch uns. Er sagt, deswegen ist Christus gekommen und wir werden mit ihm lebendig gemacht. Wir haben ein ewiges Leben und auch in dieser Zeit ist er bei uns und wird uns helfen. Und sie sollten verstehen, und ich glaube, wir sollen heute verstehen, der Sinn und Zweck dieses Gerichts, in ihrem Fall die Gefangenschaft in Babylon, ist nicht unsere Verwerfung, sondern unsere Veränderung. Er sagte, ich habe euch nicht nach Babylon geführt, um euch zu zerstören, sondern um euch zurückzubringen. Und Gottes Absicht, auch in schwierigen Umständen in unserem Leben, ist nicht zu sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern ich will, dass du erkennst, dass du zurückkehren musst. Dass Gott da ist, dass er uns mit offenen Armen empfängt. Viele von euch kennen die Geschichte, die Jesus erzählt von dem verlorenen Sohn, der von seinem Vater alles fordert, seine Erbschaft schon vor dem Tod einfordert und sagt, ich will einfach mein Ding machen. Ich will leben, wie ich denke, dass es richtig ist. Und der Vater lässt ihn. Und er lässt ihn gehen. Und er geht raus und er lebt sein Leben. Er lebt es in vollen Zügen. Denkt, ich tue, was ich möchte. Genieße das Leben, bis das Leben ihm nichts mehr zu bieten hatte. Und er die Schweine füttern musste und sich an den Kopf fasst und sagte, was habe ich da eigentlich aufgegeben? Und er kehrt um. Und sagte, selbst die Knechte meines Vaters, denen geht es besser als mir hier. Und er kommt ängstlich zurück. Wie wird mein Vater reagieren? Aber der Vater schaut schon die ganze Zeit, hat vermutlich dafür gebetet. Und als er seinen Sohn kommen sieht, völlig zerschlissen, völlig am Ende, aber er rennt ihm entgegen, empfängt ihn mit offenen Armen, gibt ihm neue Gewänder, nimmt ihn zurück auf in die Familie. Aber viele, die gerade vielleicht auch in christlichen Elternhäusern aufwachsen, denken sich, ich will dieser verlorene Sohn sein. Nee, so würden wir das nie ausdrücken. Aber ich will was erleben. Ich will hinaus in die Welt. Ich denke, da ist die Freude, bis wir irgendwann erkennen zu sagen, Mann, wie gut habe ich es bei meinem himmlischen Vater. Und Gott sagt, ich schreibe diese Sachen auf und ich schreibe die babylonische Gefangenschaft auf, damit ihr seht, bei mir habt ihr es gut, aber ihr müsst euch an meine Regeln halten, weil ich euch segnen möchte und ich kann das nicht außerhalb der Anweisung, die Gott gegeben hat. Und er möchte, dass in uns eine Veränderung sichtbar wird, die zeigt, was er bewirkt hat. In Philipper 2 heißt es, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr, und er schreibt hier an eine Gemeinde, er schreibt hier an Gläubige, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Das ist, was ich an euch bewirken möchte. Dass ihr tadellos und aufrichtig lauter, also lauter nicht, ihr sollt noch lauter sein als alle anderen Leute, sondern aufrichtig, unbescholtene, man kann euch nichts vorwerfen, Kinder Gottes seid. Inmitten einer Generation, die nicht so lebt. Aber dann leuchtet ihr. Dann wird der Unterschied erkennbar. Und er sagt, ihr wohnt, ihr lebt mitten da drin. Eure Umstände sind nicht anders als die der anderen Leute. Aber ihr seid anders, weil ihr meine Kinder seid und weil ich bei euch bin. Und das ist, was er bewirken möchte. Dass die Nationen erkennen, dass er der Herr ist. Und so heißt es auch, Ende Vers 23, ich habe schon gelesen, ich tue es noch einmal. Die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Seine Absicht ist, dass die Nationen, dass die Babylonier, dass die Iraker, dass die Nürnberger, dass die Bayern, dass sie erkennen, dass da ein Herr ist. Dieser Ausdruck, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, ist das Thema von Hesekiel. Es kommt über 150 Mal im Buch Hesekiel vor. Das andere sind die Vergleiche in den anderen Büchern der Bibel, wie sie vorkommen. Er sagte, hey, ich habe euch da hingelassen. Aber meine Absicht ist, damit andere erkennen, ich bin der Herr. Gott hat dich dahingestellt, wo er dich hingestellt hat, damit andere erkennen, dass er der Herr ist. Er hat dich an deinen Arbeitsplatz, in deine Familie, in deine Nachbarschaft gestellt, damit andere erkennen, dass er der Herr ist. Aber das wird nur gelingen, wenn wir nicht genauso sind wie alle anderen auch. Weil dann macht es keinen Unterschied. Und durch Hesekiel hindurch sagt er immer, ihr denkt, ihr seid am Ende. Ihr seid in einer so hoffnungslosen Situation. Aber ich habe euch dort absichtlich hingestellt. Und meine Absicht ist, damit ihr und die Nationen erkennen, dass ich der Herr bin. Und das möchte Gott auch in uns bewirken. Aber wie soll das gelingen? Das kommt jetzt in dem weiteren Text und ich mache das jetzt einfach Vers für Vers. Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Wir sehen, Gott verspricht einzugreifen. Er sagt, ihr seid in dieser Situation und im Moment habt ihr vielleicht Zweifel, dass da je wieder irgendwas draus wird. Und er sagt, ich werde euch aus den Nationen holen. Ja, klar, das hast du eben schon gelesen. Aber das ist, wie er anfängt. Ich werde. Wie wir vermutlich schreiben würden, ist, wenn du das tust, dann werde ich. Das ist nicht, wie Gott handelt. Er macht hier ein bedingungsloses Versprechen. Ich werde euch aus den Nationen holen. Ich werde euch sammeln. Nicht, wenn ihr besser werdet, nicht, wenn ihr euch ändert, sondern ich werde dies tun. Gott wird eingreifen. Und was hat er versprochen? Das erste haben wir eben schon gelesen. Er verspricht den Israeliten die Rückkehr in ihr Land. Und diese Verheißung war für sie so ein Hoffnungsschimmer, wo es für sie so aussah, wenn andere Länder in der damaligen Zeit gefangen weggeführt wurden, das war ihr Ende. Es gab kein Zurück. Andere Nationen, die wir jetzt in der Bibel lesen, Moabiter, wo sind die? Philister, wo sind die? Die Edomiter, die gibt es nicht. Aber Gott hat gesagt, nee, bei euch ist es anders. Damit die Nationen erkennen, dass ich der Herr bin. Also für sie, als sie das gehört haben, war das völlig unwahrscheinlich. Aber unser Vorteil ist, wir können darauf zurückblicken und sehen, hey, sie sind aus der Gefangenschaft zurück. Sie sind aus Babylon nach 70 Jahren zurück. Und sie sind heute zurück in ihrem Land. Gott verspricht, sie werden in ihr Land zurückkehren. Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Wir sehen, Gott verspricht die Reinigung von Sünde. Er will nicht nur diesen irdischen Segen, er will die innere Reinigung. Und wenn er sagt, ich werde euch mit reinem Wasser besprengen, dann gemeint ist, wie sie es beim Altar hatten, dass er ein bisschen Wasser nimmt und darauf sprengt. Nun, das ist nicht... Siehst du, das lernen doch ein paar christliche Gruppen. Wir taufen sie, mit ein bisschen Wasser drauf besprengen und dann sind sie gereinigt, dann sind sie geheiligt. Das ist nicht, wovon er hier redet. Aber er verweist, dass er ein Opfer bringen wird für sein Volk, nämlich Christus. Und so werden sie gereinigt. Und nach der babylonischen Gefangenschaft findest du in Israel keine Götzenfiguren mehr. Das war vorher das Problem gewesen. Eins der großen Probleme. Sie hatten von den ganzen Nationen immer ihre Götter übernommen und sich Statuen hingestellt. Aber seit der babylonischen Gefangenschaft gibt es das in Israel nicht mehr. Sie haben gesehen, wohin das führt. Und Gott sagt, ich werde noch mehr tun. Ich werde euch jetzt von diesen Götzen reinigen, aber ich werde euch innerlich reinigen. Und manchmal lässt Gott Umstände zu, damit wir uns von unseren Götzen abwenden. Vielleicht nicht irgendwelchen Statuen, aber bewegten Bildern auf dem Bildschirm oder anderen Dingen, die uns fesseln, wo wir unser Herz hingeben statt dem Herrn. Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Er verspricht nicht nur die Reinigung von Sünde, sondern auch die Erneuerung des Herzens. Und Jesus, als er dann auf der Erde war, greift das auf und sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde meinen Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Das ist, was Gott in Hesekiel versprochen hatte. Nun, er hatte noch mehr versprochen, er hat es zu Israel versprochen, sagt, das wird dann in euch sein und auf diese Erfüllung warten wir noch. Aber wir sehen, dass eine zumindest teilweise Erfüllung schon stattgefunden hat und auch zu Pfingsten, als der Heilige Geist dann kam und er sagte, ich mache euch neu. Ich gebe euch ein neues Herz. Nicht eine neue Blutpumpe, sondern ein neues Inneres, ein neues Verlangen. Ich mache euch von innen heraus neu, sodass ihr die Rechtsbestimmung tut. Bei Israel war es immer so gewesen, ich habe euch das Gesetz gegeben und ich erwarte, dass ihr das tut. Aber er sagte, was anders sein wird, ist, es ist nicht mehr der äußere Druck zu sagen, du musst dieses tun, sondern der innere Wunsch. Und das ist, was Gott auch bei dir bewirken möchte. Dass wir nicht nur tun, was wir tun sollen, weil meine Eltern haben das gesagt oder die Gemeinde sagt das, sondern weil wir den inneren Wunsch haben, ich möchte Gott gefallen. Ist es dein Wunsch? Hat Gott dein Herz verändert, zu sagen, ich habe erkannt, meine Erfüllung ist nicht, dass ich Level 37 auf diesem Spiel schaffe oder dass ich diese Position erlange, indem ich dann so und so viel mehr Gehalt bekomme, sondern meine Erfüllung ist, dass der Herr bei mir ist und dass er mich trägt, dass er mich tröstet und ermutigt, egal was die Umstände sind. Er verspricht, ich werde eure Herzen erneuern. Vers 28. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mir zum Volk, und ich werde euch zum Gott sein. Also ja, nochmal, ich bringe euch zurück ins Land, aber auch, er verspricht die Erneuerung der Gemeinschaft. Ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Es soll nicht nur ein Nebeneinander sein, Gott ist irgendwie da, sondern ein Miteinander. Sie werden in der Beziehung zu Gott leben. Aber wieder, das gilt dann ja für die Israeliten. Aber schau mal, was im Neuen Testament verheißen ist. Ihr aber, an Christen geschrieben, seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Hier war die Verheißung zu sagen, okay, Israel, ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein, wir werden Gemeinschaft haben, wir gehören zueinander. Aber im Neuen Testament hat er es darüber hinaus ausgebreitet. Es ist nicht nur, ich habe einen besonderen Plan mit Israel, den hat er, aber er weitet es aus an alle Nationen. Es kommt nicht auf unsere Abstammung drauf an, sondern er sagte, die vorher damit nichts zu tun haben, die nicht sein Volk waren, die nicht die besondere Barmherzigkeit empfangen haben, ihr werdet das empfangen. Und ihr werdet das nicht nur haben, sondern wir sind eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, wir gehören dem Herrn. Und er sagte, okay, jetzt so wie Israel damals, ich habe sie mitten unter die Nationen gestellt, damit die Nationen erkennen, dass er der Herr ist. Und er hat dich und mich und uns als Gemeinde mitten unter die Nationen, mitten nach Nürnberg gestellt, damit die Nationen erkennen, dass er der Herr ist. Dazu müssen wir das proklamieren, dazu müssen wir das weitergeben, dazu müssen wir zu dieser Überzeugung stehen und dazu muss diese Überzeugung sichtbar werden. Dazu müssen andere erkennen zu sagen, hey, ich weiß, was die Beschlüsse der Regierung sind, ich weiß, was die Wirtschaftssituation ist, ich weiß, was die Firma vorhat, aber ich weiß auch, dass nichts passieren wird, was Gott nicht zulässt. Und ich weiß, dass egal was passiert, er ist bei mir und er wird mir helfen und er wird mich nicht im Stich lassen. Selbst wenn ich in Gefangenschaft bin, selbst wenn ich im Gefängnis bin, selbst wenn die Umstände schwierig sind, ich weiß, er ist da. Er war es damals und er ist es heute. Er verspricht die Erneuerung der Gemeinschaft. Vers 29. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten und ich werde das Getreide herbeirufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen einer Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. Er verspricht auch die Versorgung im Land. Er wird die Konsequenzen für den Ungehorsam wegnehmen. Das Land wird wieder zum gelobten Land und es wird keinen Mangel mehr geben. Das ist offensichtlich noch nicht so eingetreten, aber die vielen Erfüllungen geben uns Zuversicht. Und wenn du gestern Abend dabei warst, da war eine Karte gezeigt worden und da war ein Bereich der Welt sehr hell beleuchtet und ein anderer Teil sehr dunkel. Auf Israel bezogen, wenn du eine Karte anschaust, ein Satellitenbild, dann siehst du drumherum sehr viel Wüste und einen grünen Streifen. Gott sagt, ich werde zeigen, dass ich der Herr bin und ich werde einen Unterschied machen. Okay. Und er steht zu seinen Verheißungen. Wir können die Erfüllung dessen sehen. Es sind nicht nur einfach, ich verspreche mal was, sondern wir können sehen, er erfüllt, was er versprochen hat. Vers 31. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und werdet an euch selbst Ekel empfinden, wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Er schenkt ihnen auch die Einsicht der Sünde. Wenn sie das dann sehen, zu sagen, was ist, was wir getan haben und wie ist Gott mit uns umgegangen, dann werden sie beschämt. Das ganze Leistungs- und Anspruchsdenken verfällt hier, denn hier sind die einzigen Befehle in dem ganzen Text. Es war die ganze Zeit, ich werde, ich werde, ich werde. Aber hier steht, ihr werdet, Vers 31, ihr werdet denken an das, was ihr getan habt. Und dann im Vers 32, schämt euch und werdet beschämt. Sagt, um zu diesen Segnungen zu kommen, gibt es eine Bedingung. Werdet beschämt. Nun, nicht als, weil das ist mir alles peinlich, aber in dem Sinne von einer Einsicht und einer Umkehr. Das Neue Testament gebraucht dafür den Begriff Buße. Seht ein, zu sagen, es war, ich bin vom Herrn weggegangen, ich habe seine Anweisungen ignoriert. Ich habe gedacht, wenn ich meine Wege gehe, dann wird es mir gut gehen. Und sie müssen das einsehen. Und Gott sagt, hier sind all die Segnungen bereit. Israel, du bist im Moment in babylonischer Gefangenschaft und ich will, dass du in dieser Zeit, wo du da bist, dass du lernst. Das sind die Konsequenzen von meinem Verhalten vorher. Aber ich will auch, dass du weißt, ich habe dich nicht vergessen und ich werde dich zurückbringen. Und du wirst einsehen, Mann, was habe ich angestellt? Aber jetzt kehre ich zurück und Gott gibt seinen Segen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du auch hingezogen und sagst, Mann, die Welt scheint so viel zu bieten. Aber Herr Wahn sagt, das führt in Gefangenschaft. Das führt zu einer Gefangenschaft an die Dinge dieser Welt. Ich brauche immer mehr davon. Und es wird mich nie erfüllen. Aber er sagt, seht das ein und kehrt um. Kehrt zurück zur Gemeinschaft des Herrn. Haltet euch an sein Wort und er gibt seine Segnung. Er verspricht einzugreifen, ich werde dieses tun und ihr werdet das erkennen und wir werden wieder Gemeinschaft haben. Und er verspricht auch, letzter Punkt, sein Ziel zu erreichen, Verse 33 bis zum Ende des Kapitels. So spricht der Herr, Herr, an dem Tag, da ich euch von all euren Sünden reinige, da werde ich die Städte bewohnt sein lassen und die Trümmerstädte sollen aufgebaut werden. Das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es als Einöde daliegt vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben, werden erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet, ich werde es auch tun. So spricht der Herr, Herr. Auch noch darin werde ich mich vom Haus Israel erbitten lassen und dies für sie tun. Ich werde sie zahlreich werden lassen an Menschen wie eine Herde. Wie Opferschafe, wie die Schafe von Jerusalem zu seinen Festzeiten, so werden die verödeten Städte voller Menschenherden sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, wir haben schon hier, Gott wird sein Ziel erreichen. Er hat das Wissen, was passieren wird, und die Macht, es vorherzusagen und auch umzusetzen. Was verspricht er? Er verspricht, dass das Land wiederhergestellt wird. Es wird wieder bebaut, es wird bewohnt. Und zwar dann, wenn es von der Sünde gereinigt sein wird. Das ist noch nicht geschehen. Aber wenn wir heute auf Israel schauen, wir sehen eine Entwicklung, die schon einiges von diesem andeutet, von dem, was Gott noch tun wird. Und Gottes Wirken wird anerkannt. Er sagt hier in Vers 36, war das, die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben, werden erkennen, dass ich der Herr erfüllt habe, was ich versprochen habe. Okay? Wer kann mir geografisch ein bisschen helfen? Nationen um Israel herum. Wer sind das? Syrien? Libanon? Jordanien? Saudi-Arabien? Ägypten? Okay? Diese Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin. Sieht das im Moment danach aus? Nee, ganz und gar nicht. Aber Gott hat gesagt, pass auf, all diese Sachen werde ich tun. Und wenn das dann erfüllt ist, dann werden diese islamischen Länder um Israel herum, sie werden erkennen, dass Jahwe der Herr ist, dass der Herr der Schrift, dass er der einzig wahre Gott ist und auch sie werden sich vor ihm beugen. Und Gottes Verheißungen werden erfüllt. Er hat ja versprochen, sie werden auch wieder zahlreich sein. Ist es schon eine Israel schon wieder weit bevölkert, er wird es noch weiter vermehren. Das schien lange Zeit unmöglich, aber mittlerweile können wir sagen, ja, ist denkbar, ist vorstellbar. Das, was noch fehlt, ist diese Einsicht. Sie werden erkennen, dass er der Herr ist. Viele denken, das ist eine Utopie. Das ist einfach nur Wunschdenken. Der Unterschied zwischen Utopie und Glaube besteht in der Herkunft der Gedanken. Oder so ausgedrückt, Utopien beruhen auf den Ideen von Menschen, der Glaube beruht auf den Verheißungen Gottes. Utopien sind zu sagen, oh, ich könnte mir vorstellen, so würde ich mir eine Welt vorstellen, wenn es nicht so wäre, wie es im Moment ist. Der Glaube sagt, es ist nicht, wie ich mir das vorstelle, sondern wie Gott es verheißen hat. Und ich vertraue seinen Zusagen und ich sehe so viel, was er schon getan hat. Und deswegen kann ich in meiner Situation Hoffnung schöpfen. Deswegen kann ich sagen, ich kenne nicht unbedingt den Ausweg. Die Israeliten in Babylon wussten nicht, wann geht es, auf welche Art und Weise zurück. Aber ich habe die Verheißung Gottes und ich halte mich daran fest und darin habe ich Hoffnung. Und die ganze Geschichte zeigt uns, Gott tut genau das, was er vorhergesagt hat. Er erfüllt seine Verheißung. Und das, was noch nicht geschehen ist, auch von diesen Versprechungen, die wir gelesen haben, es wird noch eintreffen. Also, du kannst Gottes gutem Plan vertrauen. Tust du das? Die Frage ist nicht, kannst du das im Gottesdienst abnicken? Kannst du sagen, ja, denke ich schon. Tust du das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich danach handle. Dass dann, wenn ich verzweifelt bin wenn ich niedergeschlagen bin, dass ich mich nicht der Niedergeschlagenheit, der Hoffnungslosigkeit hingebe, sondern sage, ich weiß, die Umstände sind, wie sie sind. Wir leugnen nicht die Umstände, aber wir setzen unser Vertrauen nicht in die Umstände, sondern in Gottes Wirken. Und ich habe die Hoffnung, er wird sein Ziel eines Tages erreichen. Vielleicht zu meinen Lebzeiten, vielleicht erst in der Herrlichkeit. Aber ich vertraue ihm. Und deswegen lebe ich auf der Grundlage seiner Verheißung. Deswegen halte ich mich daran. Aber das macht doch keinen Sinn, dem zu vergeben, der mich so behandelt hat. Es ist vermutlich nicht logisch, aber es ist das, was Gott versprochen hat, dass er dabei hilft und dass er mich dann trägt und dass er mir vergeben hat. Es macht doch keinen Sinn. Alle haben doch finanzielle Engpässe und dann auch noch an die Gemeinde zu geben, an den Herrn zu spenden. Ich brauche das Geld doch lieber selber. Aber wenn ich tue, was Gott von mir möchte, dann wird sein Segen auf meinem Leben sein. Heißt nicht, es gibt keine Probleme. Heißt nicht, ich habe mehr Dinge. Aber ich habe mehr von ihm. Und er hat mehr von dir. Das ist, was er möchte. Dass wir erleben dürfen. Und dass die Nationen erkennen. Dass die Menschen in deinem Umfeld erkennen, da ist ein lebendiger Gott. Und der macht in dir einen Unterschied. Weil du erfüllt sein kannst vom Heiligen Geist. In Galater 5 steht die Frucht des Geistes. Die beginnt. Liebe, Freude, Friede. Ist das, was dich charakterisiert? Habe nicht gesagt, neigen die Umstände dazu. Ich habe gesagt, ist das, was dich unabhängig von den Umständen charakterisiert? Weil Gott das uns gegenüber gegeben hat und weil er das in uns hineinlegt. Wir können das haben, aber nur, wenn wir auf ihn mehr schauen als auf uns und unsere Umstände. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass in egal welcher Situation wir eine lebendige Hoffnung haben. Und Herr, ich bete, dass wir das in unseren Alltag mitnehmen. Dass wir das nicht nur zustimmen im Gottesdienst, sondern dass wir danach handeln. Dass wir mit dieser Zuversicht leben und dass wir uns nicht den Lügen hingeben, zu sagen, nee, das ist nicht genug. Dass wir uns nicht den Zweifeln und der Hoffnungslosigkeit hingeben, sondern dass wir festhalten an deinen Zusagen. Und so viele davon sehen wir schon, wie du gewirkt hast, wie du deine Verheißung erfüllt hast. Und wir wollen dir vertrauen, wir bitten, bring du mein Herz, bring du unser Herz zur Ruhe, dass wir wissen, wir sind geborgen in dir. Danke für deine Verheißung. Danke, dass wir das heute erfahren dürfen. Noch nicht alle Erfüllung in dem Land, aber die Erfüllung, dass du uns vergibst, dass du uns neu machst, dass du unser Gott und wir deine Kinder sein dürfen. In Jesu Namen.